They use it up there to wash their hands in it and flush their toilets with the
Da drüben gebrauchen sie das Wasser, um die Hände zu waschen und für die Klospülung dasselbe Wasser, das Nestlé als Quellwasser verkauft.
Think about that.
Denken Sie mal drüber nach.
Eigentlich überall dort in der westlichen Welt, wo Trinkwasserkonzerne wie Coca-Cola, Pepsi-Cola, die auch Wasser in Flaschen produzieren oder eben Nestlé, ihre Quellen anzapfen oder Grundwasserströme anzapfen oder sogar öffentliche Trinkwasserversorgungen anzapfen, um daraus Flaschenwasser zu machen. Überall dort ist es eigentlich so, dass das gleiche Wasser auch aus dem Hahn kommt, nur dass sie damit eigentlich viel besser fahren, weil sie weniger zahlen und weil es weniger umweltschädlich ist. Also es ist eigentlich eine absurde Situation, dass so viel Flaschenwasser in der westlichen Welt konsumiert wird, wenn sie doch bestes Wasser aus dem Hahn haben.
Dann würde ich jetzt einfach mal die Frage, wem gehört das Wasser, an dich zurückgeben?
Wem gehört das Wasser? Eine schwierige Frage. Es kommt darauf an, wo man lebt. In ganz vielen Gebieten der Welt ist das Wasser überhaupt nicht reguliert. Jeder kann damit machen, was er will. Oft ist es so, dass das Wasser Privaten gehört, zum Beispiel in den USA, in bestimmten Bundesstaaten. Wenn sie dort Land besitzen, können sie mit dem Wasser machen, was sie wollen, das unter diesem Land liegt. Dann gibt es aber auch Wasser, das den Kommunen gehört und so also der öffentlichen Kontrolle untersteht. Also es gibt ganz verschiedene Formen. Ich selber bin der Meinung, dass Wasser als wichtigste Ressource unseres Lebens und der Welt eigentlich immer unter öffentlicher Kontrolle sein sollte.
Seit den 90er Jahren testen die dieses Geschäft mit dem Wasser aus und fahren ja damit recht gut. Wie begann das denn damals?
Der Nestlé-Konzern als Weltmarktführer im Nahrungsmittelbereich hatte immer Manager, die sich auf kommende Märkte sehr gut einrichten konnten. Und Top-Manager von Nestlé haben Ende der 80er Jahre erkannt, dass Wasser einer der großen Märkte im Nahrungsmittelbereich werden wird. Und sie haben dann 1992 Perrier aufgekauft, sind damit zum Weltmarktführer geworden im Wasser, haben das sukzessive aufgebaut mit Werbemarketingstrategien weltweit und haben dann 1997 dieses Pure Life Wasser kreiert, quasi auf dem Reißbrett, mit dem sie die dritte Welt erobern wollen. Und ich muss sagen, rein technokratisch betrachtet war das ein Meisterwerk, wie Nestlé vorgegangen ist. Und die Zahlen stimmen ja auch, die Milliardenumsätze, die Millionengewinne. Also da sind Strategien dahinter, die nicht zu unterschätzen sind.
Nestlé, die argumentieren ja jetzt immer damit, dass sie Quellen nachhaltig erschließen. Aber in dem Film kommt es halt so rüber, dass dem nicht der Fall ist, da ja in der Gegend dann auch oft Brunnen austrocknen und die Menschen eben ihrer Wasserversorgung, jetzt Beispiel Pakistan, einfach beraubt sind. Inwieweit lässt sich das mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken dann noch vereinbaren?
Nun, es ist ein Expertenstreit in vielen Gebieten, wie weit das Abpumpen von Wasser zum Gewinn von Flaschenwasser Grundwasserströme beeinträchtigt oder die natürliche Umgebung, Flüsse, Seen beeinträchtigt oder nicht. Das ist eigentlich ein Streit, der unentschieden ist. Es ist sicher so, dass Nestlé in sensitiven Gebieten Wasser aus tiefen Bereichen pumpt und damit einen Einfluss auf die Grundwasserspiegel nimmt. Aber Nestlé ist natürlich nicht der einzige. Also auch die Landwirtschaft braucht sehr viel Wasser, Industrien brauchen sehr viel Wasser. Es ist ein Grundproblem, dass die Wassernutzung eigentlich viel zu gedankenlos passiert und dass man sich zu wenig überlegt, nur so viel Wasser zu nutzen, dass auf natürliche Weise die Grundwasservorkommen nachhaltig bleiben können.
Wir haben jetzt die ganze Zeit um Flaschenwasser geredet und hier geht es eben um öffentliches Wasser, was an private Konzerne verkauft wird. Aber trotzdem, siehst du da eine Verbindung?
Ja, die Geschichte, die gegenwärtig abläuft mit dieser EU-Richtlinie, wo auch das Wasser eigentlich eingeschlossen sein sollte und jetzt herausgenommen wurde vom EU-Kommissar Barnier, weil der Druck aus Deutschland vor allem sehr groß war. Es ist eine ähnliche Sache, weil die Neoliberalen eben das Wasser privatisieren wollen und das als Handelsgut ohne Einschränkungen auch in die EU-Richtlinie drin haben wollen, damit dann eine Stadt, die eine öffentlich-kommunale Trinkwasserversorgung hat, in den Wettbewerb gehen muss, dass da jemand kommen kann und für diese Trinkwasserversorgung bieten kann. Man will sich das nicht gefallen lassen. Diese 1,4 Millionen Unterschriften aus Deutschland, das ist eine ganz tolle Sache. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir erwachen und dass wir in Brüssel genau hinschauen, wie auch dort Lobbykreise versuchen, wichtige Dinge an sich zu reißen und privat zu machen. Und Wasser muss da draußen bleiben, es darf nicht in diesen neoliberalen Kreislauf hineinkommen. Aber der Kampf ist noch nicht entschieden, es ist nur eine provisorische Lösung. Es gibt bereits Stimmen, die befürchten, dass dann über die Hintertür das Wasser am Schluss gleichwohl in diesen neoliberalen Kreislauf eingeschlossen wird. Also da muss man ganz klar dranbleiben.
Und gleichzeitig gibt es immer noch 1,5 Millionen Menschen, sagt Wikipedia, die jährlich an verunreinigtem Wasser sterben. Eigentlich wurde ja schon von der UNO 2010 erklärt, dass Wasser ein Menschenrecht ist. Das ist jetzt aber rechtlich nicht bindend. Es heißt, es hat einen hohen politischen Stellenwert. Aber inwieweit wird das denn politisch denn überhaupt aufgegriffen?
Das ist richtig. Wasser ist seit 2010 ein Menschenrecht, wurde sehr hart erkämpft in der UNO gegen die Enthaltungen zum Beispiel der USA, Kanada und auch Deutschlands. Sie sagen es richtig, es ist nicht ein Recht, das Sie vor Gericht einklagen können, wenn es nicht eingehalten wird. Es ist eine Art moralische Leitlinie, die einzelne Staaten in ihre Verfassung gießen können, um zum wirklichen Recht zu machen. Aber es ist heute so, dass eigentlich niemand mehr öffentlich zumindest sagt, Wasser sei kein Menschenrecht, obwohl der Vorstandsvorsitzende von Nestlé das vor 10 Jahren noch gesagt hat. Auch er hat inzwischen die Meinung geändert, weil er eingesehen hat, dass er damit schlecht ankommen würde, wenn er nur sagt, Wasser ist eine Ware. Alle sagen, ja, Wasser ist zwar ein Menschenrecht, aber es muss doch kommerziell genutzt werden können.
Die Gemeinde Freiburg, natürlich allein schon wegen des Namens, ist mir das ins Auge gesprungen. Im US-Staat Maine wurde von Nestlé verklagt. Worum ging es?
Freiburg im Staat Maine in den USA ist ein prächtiges Beispiel, um die Strategien von Nestlé zu untersuchen. Die brauchten dringend Wasser und haben sich dann, weil sie nicht genügend Quellen sich unter den Nagel reißen konnten, mit dem privaten Trinkwasserversorgung des Städtchens Freiburg einen Deal geschlossen und nutzen jetzt dieses Wasser, dieses privaten Versorgers, um daraus Flaschenwasser zu machen. Die wollten dann, weil das Quellwasser dort so gut ist, eine zweite Pumpstation einrichten im kleinen Städtchen. Und da haben sich die Bürger gewehrt und haben gesagt, nein, wir wollen diesen Truckverkehr, den Lastwagenverkehr wollen wir nicht und wir wollen auch nicht, dass da weiteres Wasser an Nestlé abgegeben wird. Sie sind dann in einem 4-jährigen teuren Rechtsstreit bis vor das oberste Gericht des Bundesstaates Maine gegangen und haben dort gegen die Rechtsmaschine, die Juristerei der Nestlé-Leute verloren. Jetzt ist es so, dass Nestlé sogar einen 25-Jahre-Vertrag mit dieser kleinen privaten Wasserversorgung machen will, mit Option auf 40 Jahre. Das muss vom Staat Maine abgesegnet werden und in der entsprechenden Kommission, das sind 3 Leute, die entscheiden müssen, sitzen alles Leute, die mit Nestlé bereits geschäftliche Verbindungen haben. Also das ist dann eine weitere Linie. Man lobbyiert sehr gut, man bringt die eigenen Leute in die richtigen Stellungen, auch bei Kontrollkommissionen, auch in politischen Gremien, auch im Parlament, um möglichst Entscheide für die eigenen Zwecke steuern zu können.
Aber es gibt auch kleine Siege gegen den Multi. Also 2006 gab es ein Beispiel in Brasilien und auch in den USA.
Es gibt kleine Siege. Man könnte sonst resignieren im Kampf gegen die großen Konzerne. Wenn man wach ist und schlau und sich auch in die Materie vertieft, gibt es immer Wege. Und in den USA zum Beispiel haben 4 Frauen, Bürgerinnen wie Sie und ich, haben in langjähriger akribischer Arbeit herausgefunden, dass es Lücken gibt, wenn man sich nämlich nicht auf die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen stützt, sondern direkt an die Wurzel des demokratischen Staates geht, nämlich an die Konstitution, so kann man auf konstitutionellem Wege gegen den Konzern tatsächlich Teilsiege erringen. Und das haben diese Damen in Maine sehr gut gemacht und wir zeigen auch, wie sie es gemacht haben. Und solche Sachen, die geben Mut.